Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Ja, es ist wieder soweit. Endlich nehme ich wieder eine Podcast-Folge auf. Diesmal mit dir, Nathalie. Ich freue mich mega doll. Und ich würde ganz gerne so starten, dass du dich einmal vorstellst. Magst du mal mit uns teilen, wer du bist und was du beruflich machst?
Super gern. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und mich mit dir auszutauschen. Ich bin Nathalie Marie Pergesivas, heiße ich. Meine Pronomen sind she, her. Was mache ich beruflich? Um es mal runterzubrechen, ich habe gegründet einmal The People Hub und The Diversity Hub. Und wie die Name es vielleicht auch verraten, habe ich zwei Herzensthemen. Einmal alles rund um People and Culture und Diversity, Equity and Inclusion. Und was biete ich an oder was ist meine Expertise sozusagen? Das ist Consulting, systemische Organisationsberatung, als auch Business Trainings. Und das ist sehr, sehr vielfältig und liegt immer an den KundInnen, je nachdem, welchen Support sie brauchen.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich weiß ja, dass du aus Venezuela kommst. Eventuell kann man das auch deinem Namen entnehmen, wobei ich würde eher Nein sagen, weil das kann ja alles bedeuten. Also du könntest ja auch aus Spanien oder einfach nur aus Deutschland kommen. Also das ist ja völlig gleich. Aber magst du mal sagen, inwiefern deine Herkunft Einfluss und Prägung auf deine heutige Tätigkeit und dein Sein genommen hat? Kannst du das sagen?
Ja, definitiv. Venezuela ist richtig. Viele verorten es irgendwo in Spanien und Co. Das Percas ist ja dann doch sehr, sehr oft zu sehen. Wie sehr hat es eine Prägung auf das, was ich mache? Also ich glaube schon, dass meine Herkunft, also dass ich in Venezuela aufgewachsen bin. Ich bin gerade mit Spanisch aufgewachsen. Als ich 7 Jahre alt war, sind wir zurück in die Heimat meiner Mutter zurückgekehrt. Also im hohen Norden, wer es nicht raushört, in Kiel. Ja, ich denke schon, dass das, wie ich aufgewachsen bin, diese Prägung, diese Identität plus verschiedene andere Identitäten, also meine sexuelle Orientierung als queere Person trägt sehr stark dazu bei, vermutlich trägt auch sehr stark dazu bei, dass ich mein Studium nie beendet habe. Also ich sage immer, ein Herz für StudienabbrecherInnen. Ich glaube, so diese verschiedenen Puzzleteile haben durchaus dazu geführt. Und ich habe vor kurzem tatsächlich mal meine Schulzeugnisse in der Hand gehabt, weil ich mich gerade dann so einer ADHS-Diagnose hingebe. Und konnte ich nochmal so Einblicke erlangen zu dem, wie ich damals wahrgenommen worden bin.
Und das ist spannend.
So sehr prägend finde, ist so auch so Schulzeugnisse der 5., 6. Klasse, ne? Und so prägend, so dieser starke Fairness-Gedanke. Und das weiß ich auch noch von mir, so wenn ich an meine Kindheit so zurückblicke oder Jugend. Ich war immer eine Person, die sich vor vermeintlich stärkeren Personen gestellt hat, wenn sie auf vermeintlich schwächere Personen aufgehen wollten, in welcher Art auch immer, also jetzt gar nicht körperlich, sondern auch vielleicht verbal. Das war schon immer etwas, wo ich reingegangen bin, was für mich auch normal ist, wenn man ja da eine Definition reinbringen kann. Ja, und dann hat sich so durchgezogen, ne, so in den Zeugnissen, so ich bin Klassensprecherin geworden, ich kann meine Gedanken gut zum Ausdruck bringen und Schulsprecherin. Ich glaube, so diese verschiedenen Erfahrungen haben dann irgendwann dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte weiter für Veränderung Sorge tragen in Unternehmen. Ich gehe da jetzt mal rein.
Ist doch spannend, oder? Ich kann mich mit vielem, was du da gerade sagst, sehr identifizieren und finde das immer so spannend, dass wir ganz oft erstmal so einen bestimmten Weg gehen müssen, bis wir quasi unsere Berufung oder den Ort finden, wo wir wirklich hingehören, ne? Also es dauert ganz oft seine Zeit. Und umso cooler finde ich, dass du selber nochmal so den Weg in die Vergangenheit quasi gewagt hast und nochmal so geschaut hast, hey, stimmt, ne? Also wenn ich jetzt mal auf meine Vergangenheit blicke und wie ich damals war, dann konnte man diese Prägung da schon eigentlich erkennen und ganz viel von dem, was ich heute lebe, wahrnehmen. Ja, ich finde das super, super spannend. Du hast gerade deine queere Identität angesprochen und ich habe mich gefragt, würdest du sagen, dass die Identität und auch vielleicht damit einhergehende Diskriminierungen auch Einfluss auf deine Tätigkeit heute hatten oder haben?
Ja, absolut. Würde ich durchaus sagen. Und dass ich auch recht spät erst für mich wahrgenommen habe, dass ich überhaupt Diskriminierung ausgesetzt war.
Ja.
Also so das Thema Mikroaggression, ne?
Ja.
Also jetzt erstmal als queere Person, ich habe es früher so weggelächelt. Jetzt würde ich vermutlich anders mit Sätzen umgehen, wenn man mich fragt, und das ist keine Seltenheit, dass ich oft gefragt worden bin, wer ist denn die Frau oder der Mann in der Beziehung? So, oder oh, da habe ich so Themen so weggelächelt und irgendwie nicht drauf eingegangen. Jetzt gehe ich dann mit einer ganz anderen Perspektive rein und würde in den Diskurs vermutlich auch ganz anders machen. Oder auch Themen, dass ich gut Deutsch spreche, das habe ich auch oft gehört.
Oh, also ganz frech.
Ja, super frech.
Ja, voll, voll.
Ja, sorry, früher habe ich gedacht so, ja, früher habe ich vielleicht so gedacht, oh ja, danke. Und jetzt denke ich mir, hey, was soll das?
Ja.
Wer gibt dir das Recht? Also sehr, sehr übergriffig. Ich glaube aber, ich zumindest für mich habe es erst sehr spät realisiert, als ich so viele Dinge habe sacken lassen und man so irgendwie vieles Revue habe passieren lassen. Die Erlebnisse und Reaktionen, Resonanzen meines Umfeldes. Und ich glaube, all das prägt einen. Und ja, mein Queersein definitiv.
Ich finde das vor allem total spannend, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, dass du ganz oft die Frage gestellt bekommen hast, ob du oder wer der Mann und wer die Frau in einer Beziehung ist. Ne? Das sagt so viel über unsere strukturelle gesellschaftliche Prägung und so Rollentypen und Stereotypes aus, ne? Weil ganz im Ernst, selbst in einer heteronormativen Beziehung, woher weißt du, wer der Mann und die Frau ist? Also auch da ist es nicht klar. Und ganz im Ernst, also auch da würde ich jetzt einmal behaupten, wobei das auch ein Stereotype ist, aber wie oft sagt man, ja, die Frau hat die Hosen an, dann ist ja wohl die Frau auch eher irgendwie der Mann in der Beziehung so. Also weißt du, was ich meine? Ich finde das so krass, dass da überhaupt in so Schubladen gedacht wird.
Ja, er ist vermutlich, das ist ja eines so meiner Rabbit Hole Themen, würde ich sagen, Unconscious Biases, also so das Schubladendenken, ja, unsere Denkmuster. Und ich finde es auch immer wieder, also es gibt so Momente, wo es mir dann bewusster wird, wie wir eigentlich groß geworden sind und wie auch Kinder heutzutage noch groß werden. Also ja, es gibt durchaus viele richtig tolle Bücher und Spiele und es gibt ja auch richtig gute Shops, bei denen ich sehr, sehr gerne einkaufen gehe, wenn ich jetzt so an meine Nichte, an meinen Neffen denke oder generell Kinder um mich herum. Aber ein Beispiel ist jetzt zu Weihnachten, klar, ich war im Norden bei der Familie und meine Nichte hat so dieses mega Playmobil-Haus geschenkt bekommen.
Geil.
Erstmal fancy ist, ne? Das ganze Ding. Und natürlich auch so darauf ausgelegt, dass du erstmal ein Gerüst hast. Und dann kaufst du ja die einzelnen Zimmer noch, ne? Ist klar.
Ja.
Und die Kinder wurden auch reichlich beschenkt, also auch mit reichlich Zimmern. Und ich bin ja dann auch neugierig und schaue mir dann so diese Mega-Lego-Verpackung von hinten an. So, und da sieht man dann wieder so dieses binäre System und Stereotypisierung, wie wir groß werden. Weil wenn man sich dann so klassisch die Frau anschaut, das ist dann die Mutter, die dort abgebildet wird. Die siehst du beim Kind, die siehst du in der Küche, die komplett in rosa ist.
Ja, ganz
der Mann, der hat die Bohrmaschine, das ist der Vater, der so an der Wand. Und da denke ich, naja, es wird auch noch länger dauern, bis man eine gewisse Awareness hat und sich auch mal vielleicht gedanklich aus so einem binären System mal rausbewegt und mal nicht vielleicht nur Mann und Frau denkt und denen irgendwelche Tätigkeiten, Know-how und sonstiges zuschreibt.
Ja. Was glaubst du, woran das liegt? Also woran liegt es, dass bleiben wir mal bei Playmobil oder auch bei Lego, dass diese so ultra weltweit bekannten Spielzeuge nicht außerhalb dieser Stereotype denken und produzieren? Also liegt es daran, dass die Teams, die das produzieren oder die sich das ausdenken, einfach nicht heterogen genug sind?
Ja, also meiner Meinung nach ist es das. Weil warum befeuert man oder bedient man sich immer noch weiter an Narrativen, die so ja nicht existent sind.
Ja.
Und meiner Meinung nach ist das einfach auch die Pflicht, egal, wenn wir jetzt so verschiedene Firmen reinschauen, sei es wenn wir in die Kultur schauen, Filmindustrie und so weiter. Also sollte jede Firma so aufgestellt sein, dass das Team divers ist, dass es immer wieder, ja, 4-6-8-Augen-Prinzip, wie auch immer man das nennen mag, dass diese existent sind und Gegebenheiten in Frage stellen. Ich weiß es nicht, warum sie es machen. Ich finde es tatsächlich nur erschreckend und auch schade, weil man somit ja auch so ein Bild vermittelt, welches so ja nicht existent ist und wo man dann ja auch sieht, so okay, das ist ja sehr prägend, ne? Also die Kinder spielen damit, was ich schön finde, man findet BIPOCs wieder und so. Ja. Kann mich jetzt nicht an die Vergangenheit erinnern, an meine Vergangenheit als Kind, wie es da um diese Playmobil-Figuren bestimmt war. Also sie bringen vermeintlich schon Diversität rein, was ich gut finde. Es geht aber noch mehr und da bin ich bei dir. Also das Dreh- und Angelpunkt sind die Teams und das mal auch zu hinterfragen und vielleicht sich auch, so schade es jetzt klingt, sich aber auch mal zu trauen, also auch diesen gewissen Mut zu haben, sich mal nicht daran zu bedienen und den Mut auch zu haben oder auch zu wissen, okay, da könnte eine Antwort, eine Resonanz drauf kommen. Wir kennen es alle, Social Media und Co., aber sich auch entsprechend darauf vorzubereiten und in die Argumentation zu gehen. Also es ist ich glaube, viele Firmen tun sich einfach damit leicht und bedienen sich einfach an alten Rollenbildern, an Klischees und es verkauft sich ja gut. Also die Sinnhaftigkeit ist da vermutlich noch nicht angekommen und auch die Haltung fehlt da meiner Meinung nach.
Ja, wobei ich finde, ich meine, einige große Unternehmen wie Disney oder so, die machen es ja vor, die haben ja derweil auch, wobei ich dir recht gebe, das sind dann überwiegend BIPOC-Filme, die sie umgeändert haben. Ich glaube, Peter Pan oder Ariel, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob Peter Pan einer von denen ist, aber ja, Ariel, also da gibt es so ein paar Filme, wo man denken würde, okay, so, ihr müsst einfach nur in die Fußstapfen treten, ne? Traut euch. Also wo ist da die Angst? Zumal wir ja wissen, dass wir vielfältig gesünder und auch effizienter und auch zukunftsfähiger aufgestellt sind. Und ich gerade gedacht habe, was wäre das für ein einfaches Spiel für unsere Gesellschaft, wenn wir in so jungen Jahren schon anfangen würden, die Prägungen von Kindern normal und realitätsnah zu unterstützen und zu fördern, weil das würdest du ja dadurch tun. Also wenn wir beispielsweise, wenn es ein Gesetz geben würde, was unterstellt, dass man nur noch Stereotype fern quasi Spielzeuge produzieren darf, dann würde das, glaube ich, bedeuten, dass ab einem bestimmten Punkt alle Kinder ganz anders groß werden würden. Und wenn sie dann in unserem Alter sind, wäre das für die total normal, dass Mama und Mama da sind oder Papa und Papa da sind oder Transmama und Transpapa oder Transmama und Transmama oder, ne? Also verstehst du, was ich meine? Weil das ist ja nun mal die Realität. Ist ja schön, dass wir das immer wegsprechen wollen und uns irgendwie da vorwegducken, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist ja nun mal die Realität. Und ich glaube, damit könnten wir ganz, 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 ganz viel Positives für diese Gesellschaft bewirken.
Absolut. Und ich habe so zwei Sachen rausgehört, auf die ich gerne eingehen möchte. Es ist die Realität, es ist meine Realität. Und vermutlich kennst du auch die Realität, diese Lebensrealitäten durch Freundinnen und Co. Nur die Person, die diese Spielzeuge entwerfen und so weiter, durch die Schleifen, die es geht, vermutlich bildet es ja ihre Lebensrealität ab. Und dadurch, glaube ich, haben sie einfach, also ich gehe mal vom Wohlwollend aus, ihnen fehlt vermutlich diese Perspektive. Ich gehe nie davon aus, dass es böswillig gemeint ist, sondern sie haben kein Korrektiv. Sie haben niemand anderes, der sagt so, hey, hör mal, es wäre doch auch irgendwie cool, so ein Playmobil-Haus mit zwei Müttern zu haben, zwei Vätern, alleinerziehend. So verschiedene Lebensrealitäten aufzuweisen und vielleicht auch da diese Möglichkeiten auszuloten. Selbiges mit diese Freundschaftsbücher. Das habe ich bei der Tochter meiner besten Freundin gesehen. Da wird teilweise dann auch so nach Mutter-Vater-Klischee irgendwie sollen da Antworten gegeben werden. Auch da nochmal eine andere Perspektive drauf zu bringen. Ja, und du hast eben gesagt, und das ist schade, denn oft passiert es nur durch Gesetze. Also mir fehlt diese Haltung dahinter. Okay, wir wollen was verändern. Wir sehen die Realität, wie sie ist. Nämlich sie ist vielfältig, unsere Gesellschaft. So diversity is a fact, das ist klar. Wenn wir auf die Zahlen schauen, wie viele Personen in Deutschland mit Migrationshintergrund und so weiter hier leben, wie viele Personen queer sind etc. Aber viel zu selten haben noch Unternehmen die Haltung dahinter, selbst aktiv etwas zu gestalten, sondern die äußeren Impulse, sei es gesellschaftlichen Impulse oder Gesetzesgebung führen dann dazu, dass Strukturen verändert werden und das peu à peu. Und das ist schade, denn es kommt oft nicht von selbst, sondern erst wenn dieser Druck kommt.
Ja, total richtig. Also guter Impuls. Genau deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Teams, die viel diverser aufgestellt werden, viel heterogener sind und man da wirklich vom ganz kleinen Team bis ganz großen Team, also von unten bis ins Top-Management irgendwie darauf achtet. Weil nur dann kann man vermutlich gewährleisten, dass man eben dieses Korrektiv hat, wie du es gerade angesprochen hast, ne? Und auch mal outside of the box denken kann. Ja. Total wichtig. Du betonst, dass es dir nicht primär um finanziellen Erfolg geht, sondern um Impact, was ich super schön finde. Kannst du konkrete Momente nennen, in denen du gespürt hast, dass deine Arbeit einen nachhaltigen Einfluss auf Menschen oder Unternehmen hat?
Ja, also es wäre vermutlich gelungen, wenn ich sagen würde, also das rein Finanzielle interessiert mich nicht, ne? Weil ich bin Freelancerin, ich habe keinen Verein gegründet oder dergleichen. So, von daher muss ich Geld verdienen und habe auch geschaut und dann Shoutout an alle Personen, die als FreelancerInnen arbeiten, sucht euch ein Netzwerk, tauscht euch aus, weil ich hatte am Anfang, habe ich meine Honorare und das ist ja auch viel mit Glaubenssätzen und so weiter verbunden, recht niedrig gehabt. So. Also ja. Durch den Austausch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, was kann ich eigentlich, wie investiere ich in mich hinein, durch Schulung und so weiter. Also ist mir Geld auf der einen Seite wichtig, weil ja, ich muss meine Miete und Co. bezahlen, es ist allerdings nicht vorrangig. So lote ich meine Honorare aus oder gebe auch jetzt, habe ich ja gemeinsam mit Andische, einer Freundin, Trainings geplant, die wir kostenlos zugänglich machen, weil wir einfach der Meinung sind, hey, Bildung, auch Bildung ist ein Privileg. So, und viele Personen haben einfach nicht die Möglichkeit, an Diversity, Equity and Inclusion Trainings teilzunehmen. Nicht, weil die Firmen das nicht wollen, ne? Auch da immer, ich schaue immer, dass ich nicht mir so ein negatives Narrativ darum herumbaste, sondern weil viele Unternehmen vielleicht auch gar nicht das Geld haben, wenn wir jetzt an NGOs und Co. denken.
Ja.
Um auf deine Frage einzugehen, also ich finde es wichtig, etwas zurückzugeben. So, und da finde ich so den Gründer, ich glaube, der ist für viele vielleicht auch so ein Ideal, der Gründer von Patagonia. Ich finde es einfach sehr schön.
Person
sagt, okay, verschenk das Ding, das geht.
Ey, und was für ein cooler Typ. Ich meine, der ist auch Millionär, glaube ich, ne? Also das ist jetzt ja nicht so, als hätte der keine Kohle.
Ja, und ich finde das wichtig. Einfach sich mal darüber Gedanken zu machen, okay, warum bin ich hier? Was ist so mein Ziel? Ne? Wie will ich meine Zeit hier verbringen? Und ich möchte meine Zeit damit verbringen, indem ich Impulse setze, und ich bin von dieser Ideologie weg, ne? Dass wir eine komplett gerechte Welt jemals haben werden, was super schade ist. So, vielleicht hatte ich früher so sehr naive, tolle Gedanken in die Richtung. Die habe ich nicht. Und deswegen versuche ich, wie kann ich im Klein-Klein dazu beitragen, dass die Welt gerechter ist, dass die Personen um mich herum sich wertgeschätzt und gesehen fühlen. So, ich glaube, das ist das Ziel. Und deswegen der Gedanke, ich habe es gar nicht, weil meine Websites bald neu gestaltet werden. Deswegen ist es spannend, dass du das fragst, weil ich es noch nie irgendwo raus posaunt habe. Ich habe ein Manifest aufgesetzt. Und zukünftig werden Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten, sie werden etwas spenden. Also jede Person oder jedes Unternehmen, welches zukünftig ab Launch der Website mit mir zusammenarbeiten wird, wird on top auf das 3% Social Fee zahlen. Ich werde 3% draufzahlen, sodass wir im Grunde pro Projekt, ist meine Zielsetzung, 6% an Organisationen weiterzugeben. Und da habe ich so mir 5, 6 rausgepickt, die ich auf der Website platzieren möchte und die dann immer nach und nach was aus diesem Pot bekommen. Natürlich jetzt nicht wie bei Patagonia, so viel verdiene ich nicht. Ich denke mir aber auch viele kleinere Beträge können sich summieren.
Absolut. Ich finde das im Übrigen total ehrenswert, sagt man, glaube ich, ne? Also natürlich geht es nicht ohne Geld, das steht völlig außer Frage. Und natürlich ist auch die Gesellschaft, wird im Zweifel nie komplett gerecht sein. Aber ich finde, du sprichst da was ganz Wesentliches an und das ist das, was im Kern und auch in der Verantwortung von jedem Menschen in dieser Gesellschaft meiner Meinung nach steht, dass wir bestimmte Dinge tun können, um diese Welt oder unsere Gesellschaft, in der wir leben, lebenswerter und auch gerechter zu machen. Darum geht es. Ich glaube, es geht nie darum, 100% gerecht zu sein, weil ich gebe dir recht, das wird unmöglich sein. Und das ist auch vielleicht okay, ne? Also ich meine, wir wissen ja, Reibungen beflügeln uns ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir alle die Verantwortung bei uns erkennen, dass wir bestimmte Dinge tun können, die eben im Sinne der Gemeinschaft getan werden. Und das, was du gerade als Beispiel nennst, finde ich beispielsweise großartig, wenn du die Möglichkeiten hast und diese Prozentsätze quasi abgeben kannst und Unternehmen eben dazu auch aufforderst, hey, macht was Gutes, dann ist das super.
Ja, ich denke auch. Und ich denke mir, also da werde ich dann auch ausloten, okay, wer geht den Weg mit? Weil es heißt im Grunde, dass die Unternehmen nochmal 3% auf meine Honorare oder die Honorare der Personen, die mit mir zusammenarbeiten, draufzahlen. Aber auch ja, so sehe ich ja, okay, wo ist auch eine bestimmte Haltung hinter? Bei mir ist das Thema Haltung wichtig und nicht nur Haltung als Lippenbekenntnis und irgendwie ein Pappschild auf einer Demo. Da will ich jetzt die Person nicht kleinreden oder auch Demos nicht kleinreden. Sie sind sehr wichtig. Nur diese Energie auch mit in den Alltag zu nehmen. Und wie du sagst, und wenn es im Kleinen ist, im Miteinander. Also vielleicht bin ich da auch, ja, auch naiv, aber ich denke mir, Klassiker bei uns, die Mülltonne, die Papiermülltonne. Es gibt Personen, die hauen da ihr komplettes Paket einfach so rein. Und nach mir die Sinnflut. I don't care, ob andere einen Platz haben. Und ich mache es fein säuberlich, mache ich es klein. Und denke mir, naja, hier leben noch viele andere Personen und es wäre cool, wenn die es auch, weil ich bewahre mein Papier teilweise hier oben auf, weil ich es nicht auch noch aufrumsen möchte. Und einfach das miteinander, einfach mal, ich halte auch die Tür für jemanden auf, wenn ich irgendwie im Kaufhaus bin so und aus dieser großen Tür rausgehe, ja, dann gucke ich schon mal nach hinten und wenn da eine Person irgendwie 2-3 Meter entfernt ist, dann rumse ich die nicht zu, ich bleib kurz stehen. So, das ist, weiß ich nicht.
Das ist so getreu des Mottos, wie verhältst du dich, wenn niemand zuschaut, ne?
Ja, so ein bisschen. Also, ja, ich möchte mich so verhalten oder anderen Menschen diesen Respekt und diese Wertschätzung geben, die ich mir auch erwünsche und die ich gerne hätte. So, das ist irgendwie sehr simpel, ne?
Ja.
Und meine Mama hat auch immer gesagt, wenn du mit dem Finger auf jemand anderen zeigst, bedenke, du zeigst mit 4 Fingern in dem Moment auf dich.
Ja.
Irgendwie bin ich, da bin ich sehr dankbar.
Ja, guter Punkt. Grüße
geht raus. Meine Mutti, falls ihr mal hört.
Oh, wie schön. Sehr, sehr schön. Wir haben gerade über diverse Teams oder vielfältige Teams gesprochen, ne? Und ich habe mich gefragt, gibt es da bei dir konkrete Maßnahmen, die du Unternehmen empfehlen würdest, um eben auch Recruiting-Prozesse gerechter aufzubauen?
Mhm, die gibt es. Ich möchte nur vorab nochmal mitteilen, dass es ganz wichtig ist, so das Thema Diversity, Equity and Inclusion und Belonging holistisch zu sehen. Also nicht nur zu schauen, okay, wie können wir durch KPIs getrieben diversere Teams aufbauen, sondern auch im Nachgang einen sehr starken Blick oder generell einen Blick auf Inklusion zu haben, was oft fehlt und auch da vermutlich, weil Unternehmen es nicht besser wissen, ist, okay, wie können sie ein Arbeitsumfeld schaffen, bei dem sich alle Personen wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen und vor allem Chancengerechtigkeit einhergeht für die Weiterentwicklung und so weiter. Ne? Also von daher finde ich das wichtig, denn ich habe auch schon mal ein Projekt abgesagt, bei dem nämlich die Anfrage war, wie können Sie mehr Women in Tech einstellen? Also welche Maßnahmen müssen Sie ergreifen? Ich hätte es machen können, wenn ich rein monetär getrieben wäre. Ich habe aber durch die Beratungsgespräche rausgehört, dass Sie die Basis noch nicht hatten, dass in der Vergangenheit schon viele Frauen bei Ihnen gearbeitet haben, Sie aber recht schnell gekündigt haben. Mhm. Heißt, es bringt nichts, viele verschiedene Personen einzustellen, denn eine Person ist ja per se nicht divers, sondern ein Team kann divers sein.
Ja.
Wir sind ja Individuen, wenn wir nicht die Basis haben. Und um auf deine Frage einzugehen, ja, Strukturen sind wichtig. Ich komme ja auch sehr stark aus dem Recruiting-Bereich und durfte in der Vergangenheit viele Recruiting-Departments auf- und ausbauen, 15 Personen auch fachlich und disziplinarisch leiten. Und da war es immer unser Ziel, dass wir die Prozesse so gestalten, dass sie auf Chancengerechtigkeit einzahlen. Was heißt das konkret? Also erste Maßnahmen, überhaupt mal ein Profil zu definieren. Was ist das Know-how, welches wir suchen? Damit einhergehen, welche Fragen werden wir stellen? Und diese Fragen auch immer wieder in den Interviews zu stellen, um eine Vergleichbarkeit auch ableiten zu können. Ne? Weil wenn du da kein strukturiertes Interview führst und nur aus dem Bauch heraus fragst, dann wirst du auch nur aus dem Bauch heraus entscheiden. Und wir wissen, das Bauchgefühl ist schön und ich will es gar nicht wegreden. Das ist auch wichtig. Nur wir sollten wissen, dass wenn wir rein aus dem Bauch heraus entscheiden, uns im Autopiloten befinden und uns an unseren Denkmustern bedienen, also da ganz viele Biases auftauchen. Und daher kann ich nur empfehlen, so viele Strukturen wie möglich zu schaffen, zu schauen, okay, wie bewerten wir überhaupt Antworten? Auch das ist wichtig, nicht nur über Fragen nachzudenken, sondern was sind eigentlich die Antworten, die wir hören wollen, wo wir sagen, hey, super gut, oder nee, es passt irgendwie inhaltlich nicht. Also auch da schon mal über ein Scoring nachzudenken, weil erst dann kann man im Nachgang überhaupt in eine Auswertung gehen. Alles andere ist ein Freiflug, in dem man sich befindet und dann bedient man sich einfach so an einem Gefühl. Und das Gefühl, das täuscht uns sehr, sehr oft.
Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Dankeschön. Gerne. Was sind so die Herausforderungen, die du bei Unternehmen am meisten beobachtest, also im Hinblick auf gerechte, vielfältige Teams?
Was ich oft beobachtet habe, ist, dass Führungskräfte gar nicht befähigt werden. Dass es ihnen, also dass sie oft vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Da möchte ich so eine Lanze für Führungskräfte brechen, ne? Weil ich bin ja auch in der LinkedIn-Bubble und kann man auch so Postings machen, die viral gehen mit so einem catchy Spruch, so jemand verlässt das Unternehmen, so, ne, und dann bumm und alle klatschen. Ja, got that point. Will ich auch gar nicht absprechen. Nur ich als Führungskraft habe es auch erlebt, wie es dann ist, wenn man nicht befähigt wird, wenn es einem vielleicht an Trainings fehlt, an Insights und so weiter und so fort. Und alle rutschen ja auch irgendwie rein. Die wenigsten sind im Corporate-Umfeld, wo es dann irgendwie Führungskräfteprogramme gibt und so weiter, wo man dann schön reingeleitet wird, sondern oft ist es einfach, okay, ja, ciao, hier, los geht's. Und deswegen sehe ich oft noch viel Nachholbedarf darin, Führungskräfte zu befähigen, Führungskräfte dazu zu befähigen, interkulturelle Teams zu führen, diverse Teams zu führen, jetzt noch on top Remote-Teams zu führen. Also, Diese Leadership-Skills, die kann man noch deutlich auf- und ausbauen.
Ja, total. Und würdest du sagen, ich kenne das auch, was du gerade beschrieben hast, und muss aber sagen, dass ich ganz oft da auch die Verantwortung durchaus bei den Führungskräften sehe. Und da geht es jetzt nicht um die Führungskräfte per se, sondern um die Verantwortung quasi, die du als Mensch einfach hast, ne? Weil ich mir so denke, wenn du in einem Unternehmen nicht richtig behandelt wirst oder dir irgendwas nicht gut tut oder du das Gefühl hast, da wird immer über dich hinweggegangen und du wirst vollendete Tatsachen gestellt und musst damit jetzt umgehen, dann ist es auch deine Verantwortung, finde ich, als Führungskraft und Mensch, zu sagen, hey, Moment mal ganz kurz, das geht so nicht oder das funktioniert für mich nicht, weil können wir bitte eine andere Struktur finden? Ja. Wie stehst du dazu?
Ja, gehe ich absolut mit. Ich glaube allerdings, und da würde ich nochmal so eine ganz andere Perspektive einnehmen, so eine Vogelperspektive. Ich glaube, Führungskräften wird noch zu wenig Zeit für das Thema Leadership gegeben. So, ja, wenn wir jetzt mal so, also Strukturen denken, hierarchische Strukturen, wie sie ja oft noch vorzufinden sind und wie man auch überhaupt zu einer Führungskraft wird, ist es ja im Grunde nicht unbedingt, weil die Priorität bei vielen Personen ist, hey, ich möchte anderen eine Bühne geben. Ich bin die Person, die alles andere irgendwie versucht abzuschirmen oder auch ein Stück weit gefiltert an mein Team weiterzugeben, sodass sie performant sind, sondern man rutscht da rein. Irgendwie, man hat dann mal so einen Senior-Titel und so das Nächste ist dann Führungskraft. Und meiner Meinung nach müsste man an diesem System nochmal so ein bisschen rütteln oder das auch hinterfragen und zu schauen, okay, wie können wir verschiedene Karrieremöglichkeiten für Personen schaffen. Einmal die Karrieremöglichkeit, in die Führung zu gehen und einmal die Karrieremöglichkeit als Expertin, sich noch weiter auf und auszubauen oder zu stärken, das Know-how zu stärken, mit selbigem Ansehen so gesehen, weil wir reden ja auch immer von Machtdynamiken, machen wir uns nicht vor. Ja. So Machtdynamiken in Form eines Titels, in Form von Gehalt und so weiter. Und ich glaube, man könnte das gut aushebeln, wenn man diese Möglichkeiten schafft. Und die gibt es noch zu selten. Und deswegen sind meiner Meinung nach auch oft vielleicht Leute in dieser Position, die es vielleicht auch gar nicht können oder wollen. Und vielleicht fehlt ihnen dann, um nochmal so auf deine Frage einzugehen, auch der Impuls, danach zu haken. Hey, das fehlt mir. Ich habe mir Themen eingefordert. Ich habe gesagt, hey, ich hätte schon gerne auch ein Coaching als Führungskraft. So, ich fühle mich auch lost. weil ich war ja dann im People and Culture Team und habe mir dann die Business Partnerin geschnappt und habe gesagt, hey, wir machen so viel Tolles für alle Führungskräfte. Was ist mit mir? Also ich habe auch Themen mit mir, mit meinem Team, mit der Company. Wie kriege ich den Support? Aber jede Person ist da ja auch ein bisschen anders gestrickt und deswegen weiß ich nicht, warum viele es nicht einfordern oder es vielleicht auch nicht sehen. Vielleicht sehen sie es gar nicht, dass sie gewissen Support brauchen. Oder auch das Narrativ noch zu stark ist. Support holt man sich nicht. Also es gibt ja viele Möglichkeiten oder Hypothesen, warum sich jemand diesen Support nicht holt. Ne? Wir haben über Stereotypes geredet, mit, sagen wir mal, klassisch Mann in der Führung. Ist ja auch ein starkes Narrativ, Verletzbarkeit zeigen, total, Hilfe holen und so weiter. Das ist, glaube ich, gibt es da noch einiges zu tun. Und ja, Führungskräfte, traut euch, fragt nach und People in Culture, fragt ihr auch nach. Also schafft diese Plattform des Austausches.
Ja, sehr wichtig, sehe ich genauso. Und ja, also ich stimme dir dazu, es gibt, glaube ich, 1000 Gründe, wieso Menschen da nicht den Mund aufmachen oder diese Struktur nicht durchbrechen können. Das ist wahrscheinlich tatsächlich das Richtige, ne? Und trotzdem geht es. Also, ne, wenn man diese Angst irgendwie ablegt, davor eventuell dann keine Beförderung zu bekommen oder nicht anerkannt zu werden oder nicht geliebt zu werden oder. Ich glaube, dann funktioniert es schon. Und das ist so den Appell, den ich immer gerne mit auf den Weg gebe, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe das nämlich immer gemacht und das war nicht immer einfach und ich bin damit natürlich angeeckt und ganz oft auf Frustration bei meinen Vorgesetzten gestoßen, aber am Ende des Tages hat es mich irgendwie immer weitergebracht. Also ne, es funktioniert schon und ich glaube, nur wenn man eben den Mund aufmacht, kann man ja auch was verändern. Wie willst du was verändern, wenn man immer zurücksteckt und immer sagt, ja okay, dann ist es jetzt so, dann mache ich jetzt halt so weiter und lass mich hier knechten. Ich sage das mal bewusst ganz negativ, ne? Aber ich finde deine Impulse sehr, sehr richtig. Also du hast schon recht. Ich glaube auch, dass Strukturen ganz oft sehr konservativ noch sind. Und das ist halt natürlich ein Riesenproblem und sehr schwierig zu durchbrechen.
Ja, und Personen auch so unterschiedlich, ne? Also so wie ich dich wahrnehme, du gehst vorwärts. Du stehst für Themen ein und hast eine Haltung und sprichst diese aus. Ich auch. Und bin da sehr dankbar darüber, dass ich so groß geworden bin und mit einem Selbstbewusstsein mich mitzuteilen. Es gibt aber ja auch Personen, die es vielleicht nicht, die nicht so groß geworden sind, die da vielleicht eher in sich gekehrt sind. Auch da reden wir über Stereotyping, ne? So, ich will diese Narrative gar nicht befüttern, aber wie vielleicht Mädchen erzogen werden oder Jungs und so weiter und so fort. Und deswegen sehe ich es oft in der Verpflichtung eher von Unternehmen, dieses inklusive Arbeitsumfeld zu schaffen und auch da feinfühlig zu sein, nur weil jemand zu Wort kommt und sich meldet. Ja. Mehr Proaktivität reinzubringen.
Ja, sehr, sehr wichtig. Du hast ja auch Empowerment-Programme, die du für Unternehmen anbietest. Ne? Magst du das mal so ein bisschen erläutern? Was genau ist das und was ist der Mehrwert für ein Unternehmen, wenn sie bei dir ein Empowerment-Programm buchen?
Ja, tatsächlich wird das jetzt zur Mitte dieses Jahres, wollen wir es launchen. Und ich kann die Vorteile für Unternehmen aufzeigen. Ich möchte aber erstmal auf die Vorteile für Personen eingehen und was vielleicht so auch der Hintergrund des Empowerment-Programms ist. Mhm. Weil die Trainings, die ich unter anderem gebe, oft eher für sehr privilegierte Personen sind, die vielleicht noch gar kein Know-how oder Wissen haben zu Diversity, Equity and Inclusion per se. Ja. Also das sind so Basics, Unconscious Bias, Allyship, Privilegien, und so weiter. Ne? Die Themen sind sehr vielfältig und es kommt immer natürlich darauf an, welche Lernziele zurren wir fest, weil ich arbeite natürlich mit einem didaktischen Konzept und mit Lernzielen. Also ich habe nicht irgendwie diese One-Fits-All-Lösung, was Trainings anbelangt oder auch generell Beratung. Das Empowerment-Programm ist dahingehend entstanden, weil ich mich mit einer Freundin ausgetauscht habe, eine sehr gute Freundin, Sarah, die mich auch viel im Background unterstützt, auch mein Korrektiv oft ist, mir andere Perspektiven bietet. Wir sind beide Person of Color und wir uns Gedanken dazu gemacht haben, was ist eigentlich mit den verschiedensten Personen aus den verschiedensten marginalisierten Gruppen? Wie werden sie eigentlich empowered? So auf der einen Seite sorgen wir für Awareness durch Trainings, Impulse und so weiter, aber wer gibt diesen Personen eine Möglichkeit, empowered zu werden? Und da möchte ich nicht nur rein auf das Thema Resilienz eingehen, weil ich finde, auch das meiner Meinung nach deplatziert. Es ist wichtig, natürlich über Resilienz mal zu sprechen. Ich sehe es aber nicht, dass bei Personen wie mir, dass ich noch resilienter werden muss, um irgendeinem Mikroaggression gerecht zu werden. Nee. Und deswegen sind wir jetzt sehr stark dabei, das aufzubauen. Also es ist eine Mischung aus einem digitalen Programm, monatlichen Impulsen, die die Personen erhalten werden, plus die Möglichkeit, Journaling zu betreiben. Wir werden jedes Quartal einen Online-Raum öffnen und wollen Role Models einladen, Personen, verschiedenste Personen, sei es Person of Color, queere Personen, Menschen mit Behinderung, die einfach über sich sprechen, über das, was sie vielleicht auch im Arbeitskontext, im Arbeitsumfeld erlebt haben. Und bestenfalls wollen wir daraus auch eine Community bilden. Also, dass die Personen nicht losgelöst voneinander irgendwie an dem Programm teilnehmen, sondern wir auch schaffen, okay, wie können wir sie miteinander vernetzen? Ja, das ist so das Ziel. Und um auf deine Frage einzugehen, was haben Unternehmen davon? Ich möchte diese Keule bestenfalls erst ganz am Ende schwingen. Weil auch viele sagen ja, ne, durch Diversity mehr Innovation und so weiter. Ja, es gibt zig Studien, aber für mich steht das Menschenrecht, die Menschenwürde ganz stark im Vordergrund. Aber wenn man es unterbricht, und das braucht man ja auch für C-Level, I got that point, um da irgendwie in die Argumentation zu gehen, ist das Ziel einfach Retention. Also Mitarbeitende langfristig an das Unternehmen binden, weil sie gesehen werden, weil sie wertgeschätzt werden. Und Retention, das sind natürlich viele Möglichkeiten. Also Mental Health, bestenfalls sind die Personen dadurch einfach auch fitter. Bestenfalls stärken wir dadurch Belonging, also das Zugehörigkeitsgefühl entweder stärken oder aufbauen, je nachdem. Auch das wird sehr individuell stattfinden.
Ich finde das super. Es hört sich richtig, richtig toll an und ich bin da total bei dir. Ich glaube auch, dass es, ich mache mir im Zuge meiner Arbeit auch sehr viel Gedanken darüber und finde auch oder habe auch gemerkt, dass diese ganzen Diversity-Programme, die meistens von privilegierten Menschen genommen oder ja in Anspruch genommen werden, eben auch viel zu teuer sind tatsächlich, weil kein Mensch kann sich das leisten, mal eben 1.800 Euro oder sowas für so eine Schule zu bezahlen. Und ich finde auch, dass es da Zugänge zur Bildung, zum Diskurs, zu betroffenen Geschichten und Ähnlichem geben muss, die auch finanziell divers sind, wenn du so möchtest, ne? Also erreichbar sind. Und damit meine ich nicht, dass man sich unter Wert verkauft und du jeden Workshop, den du machst, für 180 Euro gibst. Das meine ich nicht. Also so einzelne Workshops und Speaking oder Keynotes, Gigs, so, die sind schon natürlich, die werden genauso bezahlt, wie sie bezahlt werden sollten. Aber ich glaube, wenn man eben Wissen bereitstellt, dann kann man auch mal schauen, ob man das zu einem günstigeren Preis eben verkauft, um genau diesen Raum zu schaffen. Und ich finde das mega cool. Also auch diese Konstellation aus so eine Community bauen, wo man sich ja alleine, das per se ist ja schon unglaublich kraftvoll für Menschen, die sich als betroffen sehen und sich untereinander, also ihresgleichen quasi finden und sich austauschen können und das Gefühl haben, hey, da versteht mich jemand, hier bin ich zugehörig, ne? Hier verstehen mich die Leute. Weil ich aus genau diesen Gesprächen wie mit dir jetzt gerade so oft höre, dass es bei Menschen, die sich als betroffen betrachten, eben nicht der Fall ist. Die haben diese Zugehörigkeit ganz oft nicht. Die fühlen sich ganz oft eben nicht zugehörig und nicht gesehen und nicht verstanden. Und ich glaube, das ist wichtig, um überhaupt funktionieren zu können.
Absolut. Und vielleicht nochmal auf das Thema Pricing. Ich bin bei dir. Zukünftig soll es bestenfalls auch so sein. Und darauf möchte ich hinausarbeiten, dass das Empowerment-Programm von den Unternehmen gezahlt werden, genauso wie sie für Trainings Sorge tragen und Weiterentwicklungsprogramme anbieten. Das finde ich nämlich auch wichtig, weil sonst sprechen wir wieder über eine sehr privilegierte Bubble, für die es nicht zugänglich ist. Und ich finde, da ist es wichtig, für Awareness Sorge zu tragen, also Unternehmen klar zu machen, okay, wenn wir über Diversity, Equity und Inclusion sprechen, über Trainings, über Maßnahmen, dann sollte das genauso gesetzt werden.
Ja, ganz, ganz sicher. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Aspekt in unserer Unternehmenskultur zu verändern, was wäre das und wieso? Im Hinblick natürlich auf Vielfalt, ne? Also oder auf Förderung von Vielfalt.
Ja, ich glaube, da würde ich das Thema Inclusive Leadership aufnehmen wollen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was maßgeblich, also eine Kultur wird ja nicht vorgegeben. Also klar, Unternehmen geben Unternehmens-Values, Werte, Leadership-Principles und so. Es wird ja oft gerne definiert. Nur ob es dann gelebt wird, ist ja wieder etwas anderes. Ne? Also das ist ja, da muss man nochmal einen Blick drauf werfen. Und eine Kultur entsteht durch das Miteinander. Klar kann ein Unternehmen gewisse Rahmenbedingungen liefern. Und von daher finde ich es maßgeblich für das Miteinander ein Vorleben. Und das sehe ich sehr stark auch bei den Leads vorzuleben, wie ein inklusives Miteinander, interkulturelles Miteinander auch gelebt wird. Und nicht nur, dass es reine Lippenbekenntnisse und Floskeln sind, irgendwas so auf einem schönen Papier, kennen wir ja, oder auch wahlweise auf Hintergrundbildern am Screen oder Postern. Je nachdem kann es ja sehr umfangreich sein. Aber, es zu leben, ne? Also es vorzuleben, nicht nur irgendwo nett stehen zu haben, sondern das würde ich mir wünschen, es vorzuleben.
Dankeschön. Gerne. Wir sind jetzt fast am Ende, Nathalie. Und total. Dieses Gespräch ist echt wie im Fluge vonstatten gegangen. Meine letzte Gästin stellt dir eine Frage. Und zwar fragt sie dich, was hat sich als die beste Methode für dich herausgestellt, mit Konflikten und Krisen in deinem Leben umzugehen?
Boah, guter Punkt. Ich glaube, eine Kombination aus verschiedenen Methoden. Es kann durchaus mal einfach weinen sein. Ich finde das auch sehr wichtig, es zuzulassen, Gefühle zuzulassen. Es kann durchaus sein, das Gespräch mit anderen Personen aufzusuchen, um vielleicht auch mal andere Perspektiven zu erhalten. Es kann auch durchaus auch mal sein, sich zurückzuziehen, um mal mit Themen nicht zu beschäftigen. Es kommt halt darauf an, von welcher Krise reden wir. Ist es eine Krise, die ich für mich als Krise empfinde? Oder schaue ich mal, welche Krisen in der Welt passieren? Und das Zurückziehen ist jetzt auf Weltkrisen auch mal angelegt. Ich glaube, so die Kombination aus vielen verschiedenen Methoden, die ich eben erwähnt habe, und liebevoll mit sich umzugehen, zu schauen, diese Mischung zu finden, auszulassen, aber auch vielleicht mal eine gewisse Distanz zu Themen zu finden. Und ich habe für mich ja auch gesagt, ich möchte bestenfalls keine Energie für Sachen verschwenden, bei denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie es wert sind.
Sehr guter Punkt. Gelingt dir das gut?
Mal mehr, mal weniger, was mir sehr gut gelingt. Seit einigen Jahren habe ich gesagt, ich möchte mich nicht über Dinge ändern, die ich selbst ärgern, die ich selbst nicht ändern kann. Ja. So, vielleicht vor 5 Jahren hätte ich mich doll geärgert, wäre ich in der Bahn oder im Taxi und eine Verspätung. Ja, for what? Da komme ich auch nicht schneller voran. Das gelingt mir sehr gut, ab und zu die Distanz zu Krisen zu finden, mal mehr, mal weniger.
Ich glaube, man lebt dadurch echt viel, viel mehr mit sich im Reinen, ne? Wenn man das schafft. Ich glaube, mir gelingt das noch nicht so gut, deswegen fand ich es gerade ganz spannend, mal zu hören, wie gut es dir gelingt. Aber das ist, ich habe da heute drüber nachgedacht tatsächlich, weil ich muss das unbedingt auch besser hinbekommen. Und finde das spannend zu hören, dass du das seit ein paar Jahren ganz gut hinbekommst. Dankeschön.
Sehr gern.
Würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Gute Frage. Es wäre jetzt voll gelogen, würde ich sagen, ja, ich würde sie alle aufgeben. Ich glaube, es geht auch primär nicht darum, Privilegien aufzugeben, sondern zu teilen. Ja. Das mache ich sehr gerne und das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch ein Diskurs, in den ich bei meinen Trainings oder Vorträgen, je nachdem, wo ich bin und was ich mache, auch für Awareness Sorge tragen möchte. Also einfach erstmal, dass Personen überhaupt erkennen, was sind Privilegien, dann diese Scham davon wegzunehmen, weil Privilegien sind per se überhaupt nichts Schlimmes. So, wir können uns einiges auch nicht aussuchen. In meinem letzten Training habe ich gesagt, dass ich bis vor kurzem noch dachte, der deutsche Pass sei ein Privileg. Habe ich jetzt auch noch ein Fragezeichen. mit meinen Identitäten und so weiter. Ich finde es wichtig, die eigenen Privilegien zu erkennen und zu schauen, wie kann ich dadurch an eine Bühne geben. Und von daher schaue ich schon, dass ich gerne Privilegien abgebe. Also keine Ahnung, als der Krieg begann, haben meine Freundin und ich 2 Frauen für 4 Monate bei uns aufgenommen und gehostet. Wow. Die Entscheidung ist von heute auf morgen passiert. Wir sind super privilegiert, wenn ich unsere Wohnung anschaue. Irgendwie 100 Quadratmeter, cool mal geschossen. Ja. Wird man vermutlich nicht mehr zu dem Preis irgendwie hier in dem Kiez im Prenzlauer Berg bekommen. Das war für uns ein No-Brainer zu sagen, okay, wir haben hier ein 3. Zimmer, wie Gästenzimmer, auf geht's. So, das hat einen Tag gedauert, dann haben wir es kurz hübsch gemacht, weil es war kurz auch eine Rumpelkammer. Ja. Und dann haben da 2 Personen 4 Monate gelebt. Also das gebe ich gerne ab. Oder wenn ich angefragt werde für Speaking-Gigs und ich mir denke, oh, vielleicht eine andere Person reinzubringen dafür. Ich gucke halt hier und da, wie kann ich anderen Personen eine Bühne geben? Oder kann ich ja, der Impro-Film fehlen, ne? Weil das ist so, das habe ich aus dem Impro-Theater auch sehr stark, so anderen eine Bühne zu geben. Und ja, deswegen sehe ich es mehr als Teilen und let them shine, so gib anderen die Möglichkeit, oder auch für andere aufzustehen, finde ich, ist ja genauso.
Ja.
Wenn wir jetzt
in Allyship gehen. Genau, sei ein gutes Vorbild, ne? Also wie du das am Anfang gesagt hast, du hast, glaube ich, sowas gesagt wie, ich möchte andere Menschen so behandeln, wie ich quasi behandelt werden möchte. Und genau das ist es. Also wir würden uns das ja auch alle wünschen, dass wir irgendwie unterstützt werden, supported werden, ne? Und genau das geht nur, wenn man es selber auch vorlebt, weil wir wissen ja, durchs Vorleben inspirieren wir und motivieren wir Menschen und im Zweifel machen sie es dann 2 Wochen später genauso. Und das ist dieser tolle Domino-Effekt, der entstehen kann, wenn wir das auch nach außen tragen.
Absolut. Also von daher, nochmal, um auf deine Frage einzugehen, dann, wenn es mir möglich ist, würde ich sie gerne teilen, so um zu schauen, wie man Besseres miteinander gestalten kann und anderen halt diese Bühne gibt.
Sehr, sehr cool. Und hast du noch eine Frage für meine nächste Gästin oder für den nächsten Gast?
Da habe ich länger drüber nachgedacht, weil ich ja auch den Podcast höre und so, schon so gespannt war, kann ich was raushören, welche Frage ich ich fände die Frage spannend. Was bedeutet für dich Haltung und wie setzt du dich für andere ein?
I love it. Sehr cool. Nathalie, es war mir ein Fest. Ich finde dich großartig, das weißt du. Oh. Ich feiere, was du machst. Ich mag deine Haltung und deine Einstellung. Und ich mag es auch tatsächlich, dass du so so ultra authentisch bist. Also du sagst nicht die Sachen, die irgendjemand vermeintlich hören möchte von dir, sondern du sagst sie genauso, wie sie sind, mit einem sehr reifen, professionellen und neutralen Blick von oben, finde ich. Also das ist echt spannend. Du bist nicht schwarz-weiß, du bist total grau so, ne, in der Mitte, und das ist cool. Finde ich echt gut. Also hat man selten. Dankeschön.
Danke dir. Auch voll lieb. Danke, dass du mich hier hattest.
Gerne. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.